Rainer, lies mal vor. 25. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch.
11. Oktober, abends. Harker hatte mich gebeten, dies niederzuschreiben, da er sich, wie er sagte, diese Aufgabe nicht gewachsen fühlt und dennoch wünscht, dass die Berichte vollständig sind. Keiner von uns wird wohl überrascht gewesen sein, als wir kurz vor Sonnenuntergang zu Frau Harker gerufen wurden. Wir haben in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass sie zur Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs am freiesten ist. Dann zeigt sie ihr wahres Ich, ohne dass eine über sie herrschende Macht sie einschränkt oder zum Schweigen bringt oder ihr ein besonderes Handeln vorschreibt. Dieser Zustand beginnt eine halbe Stunde oder mehr vor der genauen Zeit des Sonnenauf- oder Untergangs und dauert, bis die Sonne hochsteht oder bis die letzten Strahlen der scheinenden Sonne auf den Abendwolken verglühen. Zuerst ist es ein mehr negativer Zustand, als ob sich eine Fessel löse, dann aber folgt rasch die vollkommene Freiheit. Wenn dieser Zustand der Freiheit aufhört, kommt der Rückfall in kürzester Zeit. Nur eine längere Pause zeigt die Rückkehr des Zwanges an. Als wir abends zusammenkamen, war sie etwas bedrückt und trug alle Zeichen inneren Kampfes. Ich sagte es ihr, damit sie sich so rasch als möglich aufraffen könne. Nach wenigen Augenblicken hatte sie schon wieder die Herrschaft über sich gewonnen. Sie bat ihren Gatten, sich neben sie aufs Sofa zu setzen, auf dem sie halb zurückgelehnt lag. Wir übrigen sollten uns in ihrer Nähe niederlassen. Sie ergriff die Hand ihres Gatten und begann.
»Wir sind hier alle zusammen. Vielleicht zum letzten Mal. Ich weiß, Liebster, ich weiß, dass du bis ans Ende bei mir bleiben wirst.«
Dies sagte sie zu ihrem Gatten, der, wie wir sehen konnten, seine Hände in die ihrigen verschlungen hielt.
»Morgen ziehen wir aus, unserer Aufgabe entgegen. Nur Gott allein weiß, was jedem von uns beschieden ist. Ihr habt in eurer Güte den Entschluss gefasst, mich mitzunehmen. Ich weiß, dass ihr alles tun werdet, was ihr für die arme, schwache Frau tun könnt, deren Seele vielleicht verloren ist, wenn auch nicht sogleich, so doch in einiger Zeit. Ihr müsst bedenken, dass ich nicht so bin wie ihr. In meinem Blut, in meiner Seele ist ein schleichendes Gift, das mich zerstören muss, das mich vernichtet, wenn uns nicht Hilfe von oben kommt. Meine Freunde, ihr wisst recht wohl, genauso wie ich, dass meine Seele in Gefahr ist, und obgleich ich einen Weg kenne, der mich davor retten könnte, so dürft ihr, so darf auch ich ihn nicht einschlagen.
Sie sah betrübt in die Runde und ließ ihren Blick auf ihren Mann haften.
»Welchen Weg meinen Sie?«
fragte von Helsing heiser.
»Welches ist der Weg, den wir nicht einschlagen dürfen, nicht einschlagen werden?«
»Dass ich jetzt sterbe, entweder durch meine eigene Hand oder durch die eines anderen, ehe das größere Übel eintritt. Ich weiß es, und ihr wisst es, dass ihr, wenn ich tot bin, meine unsterbliche Seele retten könnt und retten werdet, wie ihr es bei der lieben Lucy schon getan habt. Wäre der Tod oder die Furcht vor dem Tod das Einzige, was im Wege stünde, ich würde keinen Augenblick zögernd hier mitten unter euch zu sterben. Aber der Tod ist nicht alles. Ich kann nicht glauben, dass es Gottes Wille ist, mich jetzt sterben zu lassen, wo uns die Hoffnung leuchtet, unsere bittere Aufgabe zu erfüllen. Deshalb gebe ich für meinen Teil die Gewissheit, die ewige Ruhe zu erlangen, auf und gehe mit euch hinaus ins Ungewisse, wo die schlimmsten Dinge uns erwarten, die die Erde und die Hölle erzeugt.
Wir schwiegen, denn wir fühlten, dass dies nur eine Einleitung war. Unsere Gesichter waren finster, das Harkers war aschgrau. Vielleicht erriet er besser als wir anderen, was kommen musste.
Sie fuhr fort. »Das ist es, was ich beisteuern kann. Was gibt jeder von euch dazu? Euer Leben? Das glaube ich gern«,
setzte sie rasch hinzu.
»Das ist eine Kleinigkeit für einen tapferen Mann. Euer Leben gehört Gott. Ihr könnt es ihm zurückgeben. Aber was wollt ihr es mir geben?«
Sie sah fragend im Kreise umher, vermied es aber diesmal, ihren Mann anzuschauen. Quincy schien zu verstehen und nickte. Ihr Gesicht leuchtete auf.
»Dann will ich euch offen sagen, was ich meine, denn es darf in dieser Hinsicht keine Unklarheit zwischen uns bestehen. Ihr müsst mir versprechen, alle, ohne Ausnahme, auch du, mein lieber Mann, dass ihr mich, wenn es nötig werden sollte, töten wollt.«
»Wann wird diese Zeit kommen?« Quincy war es, der fragte, aber seine Stimme klang leise und gepresst.
»Wenn ihr der Überzeugung seid, dass ich mich so verändert habe, um mich besser für den Tod als für das Leben erscheinen zu lassen. Wenn ich tot bin, dann müsst ihr mir, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, einen Pfahl ins Herz treiben und mir den Kopf abschneiden. Oder tut eben das, was ihr für nötig haltet, um mich zu erlösen.«
Quincy war der Erste, der sich wieder fasste. Er nahm ihre Hand und sagte feierlich, »Ich bin nur ein rauer Mann, der vielleicht nicht so gelebt hat, wie ein Mann leben müsste, um sich solche Auszeichnung zu verdienen. Aber ich schwöre Ihnen bei allem, was mir lieb und heilig ist, dass ich, wenn die Zeit je kommen sollte, nicht vor der Pflicht zurückschrecke, die Sie uns da soeben auferlegt haben. Ich verspreche Ihnen sogar, um meiner Sache ganz sicher zu sein, dass ich es tun werde, wenn ich auch nur den geringsten Anhaltspunkt dafür habe, dass die Zeit gekommen ist.«
»Mein treuer Freund«,
war alles, was sie unter Tränen sagen konnte. Sie beugte sich über ihn und küsste seine Hand.
»Ich schwöre Ihnen das Gleiche, teuerste Frau Mina«,
sagte von Helsing.
»Auch ich«,
fügte Lord Godalming hinzu. Jeder leistete so den erbetenen Eid. Auch ich tat es. Dann wandte ihr Gatte sich ihr zu, so totenblass, dass sein schneeweißes Haar fast nicht von seinem Gesicht abstach. Er sprach.
»Muss auch ich, mein liebes Weib, dir dies Versprechen geben?« »Auch du, Geliebter«,
sagte sie,
»du darfst nicht davor zurückschrecken. Du stehst mir am nächsten und bist mir am teuersten. Unsere Seelen sind eins für Zeit und Ewigkeit. Bedenke doch, dass es Zeiten gegeben hat, wo tapfere Männer ihre Frauen und Kinder getötet haben, damit sie nicht in Feindeshände fielen. Ihre Hände werden doch nicht deshalb mehr gezittert haben, wenn ihre Lieben sie darum baten, sie zu töten. Es ist einfach die Pflicht des Mannes, die, welche er liebt, vor einem furchtbaren Los zu schützen. Und wenn es doch sein muss, dass ich durch eines anderen Hand falle, dann ist es sicherlich am schönsten, es geschieht durch die Hand dessen, den ich am meisten geliebt habe. Dr. Van Helsing, ich erinnere mich recht wohl, dass Sie im Falle von Lucy das Liebeswerk dem überließen, den Sie...«
Sie hielt flüchtig errötend inne und vollendete dann ihren Satz.
»Der das nächste Unrecht dazu hatte, sie zu erlesen. Wenn wieder einmal ein solcher Fall eintreten sollte, dann weiß ich, ihr werdet meinem Mann das hohe Glück nicht streitig machen, derjenige gewesen zu sein, dessen liebende Hand mich frei machte von dem unheimlichen Fluch, der auf mir lastete.«
»Auch das schwöre ich Ihnen«,
sagte der Professor mit vernehmlicher Stimme. Frau Harker lächelte. Sie lächelte in der Tat, als sie sich mit einem Seufzer der Erleichterung zurücklehnte und sagte,
»Nun noch eine Warnung, die ihr nimmermehr vergessen dürft. Die Zeit kann schnell und unerwartet kommen. In diesem Fall dürft ihr keinen Augenblick zögern, eure Schuldigkeit zu tun. Zu dieser Zeit könnte ich, vielmehr, wenn diese Zeit kommt, werde ich sogar sicherlich mit ihm gegen euch verbündet sein. Und zuletzt noch eine Bitte.«
Sie wurde sehr ernst.
»Es ist nicht so unbedingt erforderlich wie das andere, das ich erbat, aber es wäre mir lieb, wenn ihr mir noch einen Gefallen erweisen könntet.
Wir stimmten zu, aber keiner sprach ein Wort. Es war auch nicht nötig, denn sie fuhr unmittelbar darauf fort.
»Ich bitte euch, mir das Totengebet vorzulesen.«
Ein tiefes Schluchzen ihres Mannes unterbrach sie. Sie ergriff seine Hand und sagte,
»Einmal muss es doch über mich gelesen werden, wie auch dieses entsetzliche Werk ausgehen mag. Es wird uns allen oder einigen von uns ein Trost sein. Ich hoffe, dass du, Geliebter, das Gebet lesen wirst, denn dann wird es zusammen mit deiner lieben Stimme für immer in meinem Gedächtnis haften. Komme, was da will.« »Aber, Liebste«,
warf er ein,
»der Tod ist dir ja noch fern.« »Wer weiß«,
sagte sie und erhob warnend den Finger,
»ich bin vielleicht in einem tieferen Tod, als wenn das Gewicht der Grabeserde auf mir ruhte.« »Mein Weib, muss ich denn lesen?«
sagte er, ehe er begann.
»Es ist mir ein Trost, mein Gatte«,
war alles, was sie erwiderte. Sie hatte das Buch bereitgelegt und er begann zu lesen. Wie könnte ich diese seltsame Szene mit all ihrer Feierlichkeit, Unheimlichkeit, Traurigkeit und ihrem Schrecken schildern? Schließlich war sie doch von einzigartiger Schönheit. Auch der härteste Mensch hätte bei diesem Anblick gerührt werden müssen, wie diese kleine Gruppe treuer und ergebener Treue um die unglückliche, gequälte Frau stand, wenn er die Liebe und das Leid in der Stimme ihres Mannes hätte zittern hören, der das einfache, herrliche Totengebet las. Ich kann nicht weiter erzählen, die Stimme und die Worte versagen mir. Sie hatte recht gehabt in ihrer unbewussten Ahnung. So seltsam auch die Szene war, so bizarr sie uns vielleicht später erscheinen wird, wenn wir daran zurückdenken, wie sehr sie uns alle ergriff, so sehr tröstete sie uns auch. Das Schweigen, das dann dem Rückfall Frau Minas vorherging, schien uns nicht mehr so hoffnungslos, als wir gefürchtet hatten.
Jonathan Harkers Tagebuch. 15. Oktober, Varna. Wir verließen Charing Cross am Morgen des 12., kamen in derselben Nacht noch nach Paris und nahmen dann unsere belegten Plätze im Orient Express ein. Wir reisten Tag und Nacht ohne Unterbrechung und kamen hier etwa um 5 Uhr an. Lord Godalming begab sich sofort aufs Konsulat, um zu fragen, ob kein Telegramm für ihn eingetroffen sei. Wir übrigen begaben uns ins Hotel Odessa. Es kann sich ja unterdessen Verschiedenes ereignet haben. Mich berührte es nicht, ich war zu sehr auf den Ausgang unserer Sache gespannt, als dass ich noch Interesse für etwas anderes gehabt hätte. Bis die Zarina Katharina in den Hafen einläuft, ist mir alles auf der weiten Welt gleichgültig. Zum Glück ist Mina wohl. Es hat den Anschein, als kehrten ihre Kräfte wieder. Auch Farbe schien sie zu bekommen. Sie schläft sehr viel. Während der Reise schlief sie fast die ganze Zeit. Vor Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist sie aber sehr lebendig und frisch. Diese Zeit benutzt Van Helsing stets, um sie zu hypnotisieren. Anfangs hatte es ihm viel Mühe gekostet und es dauerte ziemlich lange, bis er zu einem Resultat kam. Jetzt aber unterliegt sie ganz gewohnheitsmäßig rasch seinem Einfluss und hypnotische Striche sind fast gar nicht mehr nötig. Es scheint, als brauchte er in diesen Augenblicken nur zu wollen, um sich sofort ihre Gedanken untertan zu machen. Er fragt sie immer, was sie sieht und hört. Zuerst antwortete sie,
»Nichts, alles ist dunkel.«
Beim zweiten Mal sagte sie, »Ich höre Wellen gegen das Schiff schlagen und das Wasser vorbeirauschen. Segel und Tauwerk sind angespannt und die Mäste und Rahen ächzen. Es weht ein frischer Wind. Ich höre es in den Wanden knirschen, und der Bug schneidet zischend den Schaum.« Offenbar ist also die Zarina Katharina noch auf hoher See und eilt mit vollen Segeln Varna zu. Soeben ist Lord Godalming zurückgekommen. Er hatte 4 Telegramme erhalten, für jeden Tag, den wir unterwegs waren, eines, alle des gleichen Inhalts. Die Zarina Katharina ward dem Lloyd von nirgends her gemeldet. Er hatte vor unserer Abfahrt den Agenten beauftragt, ihm jeden Tag ein Telegramm zu senden und ihm über die Fahrt des Schiffes Bericht zu erstatten. Er sollte auch dann telegrafieren, wenn über das Schiff keine Nachricht eingelaufen war, so dass man sicher war, nicht vergessen zu werden. Wir aßen und begaben uns bald zu Bett. Morgen werden wir den Vizekonsul aufsuchen und uns, wenn möglich, die Erlaubnis einholen, sofort an Bord des Schiffes zu gehen, wenn es einläuft. Van Helsing sagte, dass es nur zweckmäßig sei, wenn es zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geschehen könnte. Der Graf kann, auch wenn er die Gestalt einer Fledermaus annimmt, das fließende Wasser nicht ohne weiteres überfliegen und muss auf dem Schiff bleiben. Da er sich aber auch, ohne Verdacht zu erregen, nicht in Menschengestalt zeigen kann, so muss er in seiner Kiste bleiben. Wenn es uns gelingt, nach Sonnenaufgang an Bord zu kommen, so ist er in unserer Gewalt. Dann können wir die Kiste öffnen und ihn erlösen, ehe er wieder erwacht, wie wir es einst mit Lucy getan haben. Wir werden mit den Beamten und den Seeleuten keine besonderen Scherereien haben. Man kann in diesem Land mit Trinkgeldern viel erreichen und an Geld fehlte es uns ja nicht. Wir müssen darauf achten, dass das Schiff nicht nach Sonnenuntergang in den Hafen einläuft, ohne dass wir davon wissen. Aber wir werden ja unterrichtet sein. Der Geldbeutel wird uns schon dazu behilflich sein. 16. Oktober. Minas Aussage ist immer noch die gleiche. Klatschende Wasser, rauschende Wellen, Dunkelheit und günstiger Wind. Wir sind offenbar frühzeitig genug dran und wenn wir von der Zarina Katharina hören, werden wir mit unseren Vorbereitungen fertig sein. Sie muss ja die Dardanellen passieren, von dort muss unbedingt eine Nachricht eintreffen. 17. Oktober. Ich glaube, es ist nun alles aufs Beste vorbereitet, um dem Grafen bei seiner Landung würdig zu empfangen. Godalming erzählte dem Schiffseigentümer, er vermute, dass die an Bord befindliche Kiste Verschiedenes enthalte, was einem seiner Freunde gestohlen worden sei, worauf jener ihm halb und halb seine Zustimmung gab, die Kiste auf eigene Verantwortung zu öffnen. Er gab ihm einen Brief an den Kapitän mit, in dem er die Erlaubnis erteilte, an Bord alles zu tun, was wir für nötig hielten. Ein Schreiben gleichen Inhalts richtete er an seinen Agenten in Varna. Wir besuchten den Agenten, der von Godalmings hinreißender Liebenswürdigkeit ganz bezaubert war. Wir waren sehr zufrieden, als er uns versprach, alles zu tun, um die Erfüllung unserer Wünsche zu ermöglichen. Wir haben schon beratschlagt, was wir tun wollen, wenn wir die Kiste geöffnet haben. Wenn der Graf darin ist, werden Van Helsing und Seward ihm sofort den Kopf abschneiden und ihm einen Pfahl durch das Herz treiben. Morris, Godalming und ich sollen jeder Störung entgegentreten. Wenn es sein müsste, mit der Waffe in der Hand. Van Helsing sagt, dass, wenn es uns gelingt, den Körper des Grafen in der angegebenen Weise zu behandeln, er sofort zu Staub zerfallen wird. In diesem Fall läge auch kein Beweis gegen uns vor, wenn eventuell der Verdacht eines Mordes auf uns fallen sollte. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, wir stehen und fallen mit unserem Vorhaben. Vielleicht rettet uns eines Tages diese Berichterstattung vor dem Galgen. Wir werden kein Mittel unversucht lassen, unseren Plan auszuführen. Wir haben mit mehreren Beamten verabredet, dass sie uns einen Boten schicken, sobald die Zarina Katharina in Sicht kommt. 24. Oktober. Eine ganze Woche ungeduldigen Wartens. Täglich trifft ein Telegramm an Godalming ein, aber immer derselbe Inhalt. Bis jetzt noch nicht gemeldet. Minas hypnotische Morgen- und Abendberichte sind unverändert gleich. Klatschende Wasser, rauschende Wellen, krachende Mäste. Telegramm. Rufus Smith Lloyd, London. An Lord Godalming zu Händen des königlichen Vizekonsuls Varna. 24. Oktober. Zarina Katharina hat heute früh die Dardanellen passiert.
Dr. Sewards Tagebuch.
25. Oktober. Wie ich meinen Phonographen vermisse. Das Tagebuch mit der Hand zu schreiben ist mir eine beschwerliche Arbeit. aber Van Helsing sagt, es muss sein. Wir waren alle in größter Erregung, als Godalming gestern sein Lloyd-Telegramm erhielt. Ich weiß jetzt, was der Soldat fühlen mag, wenn er in der Schlacht die Trompeten zum Angriff rufen hört. Frau Harker war die Einzige, die kein Zeichen der Aufregung merken ließ. Es ist auch begreiflich, dass dies so war, denn wir hatten ihr die Neuigkeit verheimlicht und bemühten uns in ihrer Gegenwart, nicht das Geringste merken zu lassen. Vor einiger Zeit noch hätte sie trotz aller unserer Bemühungen, es ihr zu verbergen, doch den Zusammenhang erraten. Aber in dieser Hinsicht hat sie sich in den letzten 3 Wochen seltsam verändert. Eine große Gleichgültigkeit bemächtigt sich ihrer. Obgleich sie stark und gesund aussieht und wieder etwas Röte ihre Wangen färbt, sind Van Helsing und ich mit ihrem Zustand doch nicht recht zufrieden. Wir beide sprechen oft über sie, den anderen gegenüber aber haben wir noch kein Wort verlauten lassen. Wir würden Harkers Nerven einen gewaltigen Stoß versetzen, wenn wir ihn wissen ließen, dass wir einen solchen Verdacht hegen. Van Helsing beobachtet, während sie im hypnotischen Schlaf liegt, genau ihre Zähne. Er meint, dass keine unmittelbare Gefahr einer Veränderung vorliegt, solange diese sich nicht in auffälliger Weise schärfen. Wenn aber diese Veränderung eintreten sollte, dann sei es nötig, Schritte zu tun. Wir beide wissen wohl, welche Schritte damit gemeint waren, obwohl wir unseren Gedanken darüber keine Worte verleihen. Keiner von uns würde vor der Aufgabe zurückschrecken, so furchtbar sie auch erscheint. Die Zarina Katharina hatte nur noch etwa 24 Stunden zu fahren, vorausgesetzt, dass sie dieselbe Geschwindigkeit beibehält, die sie für die Reise von London bis zu den Dardanellen hatte. Sie wird also am Morgen eintreffen. Da sie aber vorher auf keinen Fall hier sein kann, werden wir alle früh zu Bett gehen. Wir wollen um 1 Uhr aufstehen, um rechtzeitig zur Stelle zu sein. 25. Oktober, mittags. Kein Anzeichen, dass das Schiff kommt. Der hypnotische Bericht Frau Harkers war heute früh derselbe wie bisher. Es ist also möglich, dass wir jeden Augenblick etwas erfahren. Wir Männer befinden uns in einem förmlichen Fieber der Erregung. Außer Harker, der eine merkwürdige Ruhe zeigt. Seine Hände sind kalt wie Eis. Vor einer Stunde sah ich ihn sein langes Gurkha-Messer schleifen, das er jetzt nicht mehr von der Seite lässt. Es ist eine schlechte Aussicht für den Grafen. Die scharfe Schneide dieses Kukri, das von dieser entschlossenen, eiskalten Hand geführt wird, an seiner Kehle zu fühlen. Van Helsing und ich waren heute etwas beunruhigt über Frau Harker. Nachmittags verfiel sie in eine Art Lethargie, die uns nicht recht gefallen wollte. Obgleich wir mit den anderen nicht darüber sprachen, waren wir doch sehr unglücklich darüber. Am Morgen war sie sehr unruhig gewesen, so dass wir anfänglich froh waren, als sie endlich schlief. Als aber dann ihr Mann erwähnte, seine Frau schlafe so tief, dass er sie nicht aufwecken könne, gingen wir in ihr Zimmer, um selbst nachzusehen. Sie atmete regelmäßig und sah so frisch und friedlich aus, dass wir übereinkamen, dass für sie der Schlaf das Beste sei. Frau Mina hat so viel zu vergessen, dass es kein Wunder ist, dass der Schlaf, wenn er wirklich Vergessenheit bringt, auch eine Erholung für sie bedeutet. Später. Unsere Ansicht war gerechtfertigt, denn als sie aus dem tiefen Schlaf nach mehreren Stunden erwachte, war sie heiter und wohler, als sie seit Tagen gewesen war. Bei Sonnenuntergang erstattete sie wie gewöhnlich ihren hypnotischen Bericht. Wo immer der Graf auch im Schwarzen Meer schwimmen mag, er schwimmt seinem Verhängnis entgegen. Ich hoffe, sein Untergang ist nah. 26. Oktober. Wieder ein Tag vorbei und noch keine Nachricht über die Zarina Katharina. Sie müsste eigentlich schon hier sein. Dass sie noch immer irgendwo herumfährt, geht aus den hypnotischen Mitteilungen Frau Harkers hervor, die immer noch gleich lauteten. Es könnte ja sein, dass das Schiff durch Nebel zum Stillliegen gezwungen ist. Mehrere der in den letzten Tagen einlaufenden Dampfer berichten von dichten Nebelwänden nördlich und südlich des Hafens. Wir dürfen in unserer Wachsamkeit keinen Augenblick nachlassen, da das Schiff jeden Augenblick gemeldet werden kann. 27. Oktober, mittags. Zu merkwürdig. Immer noch keine Nachricht von dem Schiff. Frau Harker berichtete gestern Abend und heute früh wie sonst. Klatschende Wellen. Sehr schwach. Auch die Telegramme von London bringen immer dasselbe. Keine weitere Meldung. Von Helsing ist in großer Sorge und vertraute mir an, er glaube, dass der Graf uns entwischen werde. Er fügte bedeutsam hinzu,
»Diese Lethargie Frau Minas gefiel mir vom ersten Augenblick an nicht recht. Die Seele und das Gedächtnis machen in Trance die seltsamsten Sprünge.«
Ich wollte ihn eben noch etwas fragen. Da kam Harker herein und erhob abwehrend die Hand. »Wir müssen heute Abend bei Sonnenuntergang, wenn sie in hypnotischem Schlaf liegt, den Versuch machen, noch mehr aus ihr herauszubringen.«
Telegramm. Rufus Smith Lloyd, London. An Lord Godalming. Zu Händen des königlichen Vizekonsuls Warner.
28. Oktober. Serena Katharina ist heute um 1 Uhr vor Galatz eingetroffen.